Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Mit einem Stück über den Völkermord an den Herero wurden die Lessing-Tage in Hamburg eröffnet. Gleich werden wir darüber sprechen. Außerdem berichten wir vom Ultraschall-Festival für neue Musik in Berlin, bei dem auch Werke der resoluten kroatischen Komponistin Mirela Ivicevic aufgeführt wurden.
Wenn ich was brauche, dann nehme ich es. Es ist egal, wie kitschig oder wie ästhetisch fraglich ist. Es ist mir wirklich egal.
Mirela Ivicevic. Das Ultraschallfestival in Berlin, auch dazu mehr in dieser Stunde. Mit einer eindringlichen Forderung nach konsequenterem Umweltschutz und einem Aufruf zum zivilen Ungehorsam hat die indische Physikerin und Aktivistin Vandana Shiva die Hamburger Lessing-Tage eröffnet. Die Ressourcen auf der Welt gehören nicht uns, wir gehören der Erde, so mahnte die Trägerin des alternativen Nobelpreises in ihrer Eröffnungsrede unter dem Titel »Eine andere Welt ist möglich« vor rund 1000 Zuschauern im Thalia-Theater.
There is just so much new learning to do. This is the enlightenment of our time.
Es gibt so viel zu lernen. Das ist Lessings Aufklärung heute. Die Erde als Geschenk zu erkennen und sie wertzuschätzen und die Schöpfung zu bewahren, deren Teil wir selbst sind. Sie stattet uns mit Begabungen aus, um die wir uns kümmern müssen. Unsere Gedanken müssen unabhängig bleiben. Unsere stärkste Waffe ist die Fähigkeit, Nein zu sagen.
Our biggest instrument for this is the ability to say no.
Die indische Aktivistin und Trägerin des alternativen Nobelpreises Vandana Shiva zur Eröffnung der Hamburger Lessing-Tage. Die 11. Ausgabe des Theaterfestivals steht unter dem Motto »Um alles in der Welt«. Bis zum 9. Februar sind Aufführungen zu sehen, zum Beispiel aus Australien, aus der Demokratischen Republik Kongo, dem Irak und Mexiko sowie auch Thalia-Eigenproduktionen. Am Abend gab es ein deutsch-namibisches Projekt, Hereroland. Regie geführt haben David Njavera und Gernot Grünewald. Und Michael Lages hat die Uraufführung gesehen. Er ist live aus Hamburg zugeschaltet. Herr Lages, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Das Thema, der Titel zeigt es an, der Völkermord an der deutschen Kolonialmacht 1904 im damaligen Deutsch-Südwestafrika. Bevor wir über die Aufführung sprechen, wie ist denn diese Produktion überhaupt entstanden?
Sie ist als internationale Koproduktion mit dem Nationaltheater von Namibia, sowas gibt es tatsächlich, entstanden. Das ist ein eigenes Haus mit einem eigenen Ensemble. Und der Regisseur David Njavera hat die Hälfte des Ensembles aus Namibia mitgebracht und wurde ergänzt dann durch Mitarbeiter aus dem Ensemble des Thalia Theaters in Hamburg. Und das ist eine Recherchearbeit, die viel Vorarbeit in Namibia, aber auch an den Quellen hier in Deutschland, speziell in Hamburg, wo ja sozusagen die Handelszentralen der Wirtschaftsbeziehungen mit Namibia saßen und sitzen, tatsächlich diese Recherchen zu machen und daraus etwas zu machen, was man ja wahrscheinlich eine begehbare Installation mit viel Material nennen können.
Also eine Recherchearbeit und kein klassischer Theaterabend, das haben Sie schon angedeutet, Herr Lages.
Es gibt innerhalb des Abends ein kleines Stück. Das ist ein Stück, das auf eine namibische Idee zurücknäht, nämlich so etwas Ähnliches wie ein Tribunal zu inszenieren, also zu recherchieren, wer sozusagen rechtlich, juristisch, historisch die richtigen und die haltbaren Positionen hat. Da haben natürlich die Opfer alle mal die stärkeren Positionen als die Weißen, die sozusagen eigene Schuld verteidigen. Das wird immer wieder zum Zentrum der Geschichte und wir wandern durch den Raum, durch den kleinen Raum der Gaußstraße in Hamburg, also die kleine Spielstätte, wandern hin und her von Spielstätte zu Spielstätte und kommen immer wieder zu diesem Tribunal zurück, das uns dann quasi durch den ganzen Abend führt. Und in diesem Tribunal gibt es natürlich dann immer wieder auch den Moment, wo die Kultur aus Namibia selbst, nämlich zum Beispiel die Musik, auftaucht.
Also Musik taucht auf, Text taucht auf, das ist eine Kombination aus Musik und Text?
Ja, und in der Musik versteckt, ich habe ein kleines Stückchen mitgebracht, ist auch sozusagen das Wichtigste an diesem Abend, nämlich ein Nebelhorn, das dafür da ist, dass man immer rechtzeitig von Ort zu Ort geht.
The German eagle has landed, sifting, sifting, shifting sand, sifting, sifting, shifting sand.
Also Musik und Tanz haben wir gehört und dann das Dokumentarisch, also einerseits vielleicht so magisch-metaphorische Bildwelten und Dokumentartheater. Wie passt das zusammen? Das sind ja eigentlich ganz unterschiedliche Theaterideen.
Ja, ich erkläre nochmal schnell das Nebelhorn. Das ist natürlich keins, sondern ein historisches, klassisches Herero-Horn, das immer dann geblasen wird, wenn wir, das Publikum, also ich persönlich, von Ort zu Ort wechseln muss. Es gibt an dem Abend 160 einzelne Wanderpläne, mit denen man sich in diesen Raum begibt. Ich hatte die Nummer 121 und keiner sieht dasselbe. Sondern man geht tatsächlich von Ort zu Ort, mal mit Virtual Reality Brillen, da sieht man sozusagen das Land selbst, wie es aussieht. Mal geht man zu dokumentarischen Filmsequenzen, wo zwei junge Mädchen aus dem heutigen Namibia beispielsweise erzählen. Oder ein Schauspieler berichtet von den Verstrickungen Hamburger Reeder und sonstiger Wirtschaftsmagnaten in die Geschichte. Gehen wir immer hin und her. Jede Szene dauert tatsächlich nur 5 Minuten. Kommt einem manchmal länger vor und manchmal auch viel intensiver und ganz kurz. Aber tatsächlich wandern wir immer 5 Minuten hin und her. Es gibt einen Raum, das ist der dramatischste, finde ich. Da sind wir im völligen Finstern. Das ist die Schlacht am Waterberg von 1904, die berühmte, die mit der Vernichtung der Herero endete. Da ist es so finster, dass man wirklich die Hand vor Augen nicht sieht und das ist blanke Angst, die einen da ankommt.
Funktioniert dieser Theaterabend?
Ich finde schon. Also ich finde, wenn man sich darauf einlässt, nicht belehrt werden zu wollen, obwohl man dringend Belehrung nötig hätte, denn die deutsche Kolonialgeschichte in Deutsch-Südwest, aber auch in Ostafrika, die ist ja hierzulande eigentlich völlig unterbelichtet. Wir haben uns eigentlich immer darauf rausgeredet, die Kolonisatoren, das waren die Franzosen und die Engländer, aber wir nicht, waren wir doch. Und die Verhandlungen darüber, ob es Reparationszahlungen von Deutschland an Namibia, den Staat, oder an die beiden Volksgruppen Herero und Nama geben sollte, die beschäftigen uns seit Jahren und werden uns auch noch lange beschäftigen. Da ist unglaublich viel aufzuarbeiten und neu zu entdecken. Und so ein Abend, der tatsächlich an den verschiedenen Enden die Fäden dieser Geschichte aufgreift und uns kenntlich macht, auch was wir nicht wissen, der ist unbedingt nützlich.
Der Auftakt der Hamburger Lessing-Tage mit Hereroland von David Njavera und Gernot Grünewald. Live aus Hamburg war das Michael Lages. Herr Lages, Dankeschön.
Gern geschehen.
Wir wollen jetzt hier in Fazit über ein naturwissenschaftliches Thema sprechen, das jedoch für die Museumsszene von großer Bedeutung ist. Es geht um das Element Stickstoff mit dem Elementensymbol N. Stickstoff gibt es in der Luft, im Boden, in den Pflanzen. Fast 80% unserer Atemluft besteht aus Stickstoff, soweit so gut. Doch die EU hat Stickstoff als Biozid eingestuft. Gestern ist dazu ein europaweites Anhörungsverfahren beendet worden. Wie dieses Verbot begründet wird und welche Kollateralschäden dadurch für die Museen unter Umständen entstehen, das wird uns nun Professor Stefan Simon erklären. Er ist Konservierungswissenschaftler und leitet das renommierte Rathgen-Forschungslabor an den Staatlichen Museen zu Berlin. Er ist jetzt am Telefon. Guten Abend, Herr Simon.
Guten Abend, Herr Rölke.
Warum brauchen Museumsleute, vor allem Restauratoren, Stickstoff? Wie setzen Sie denn dieses Element überhaupt ein?
In unseren Sammlungen, aber ich würde auch gleich sagen wollen, weit über die Museumsszene hinaus, also auch in die Denkmalpflege, in unsere Kirchen, sind Schadinsekten eine Bedrohung unseres Kunst- und Kulturguts. Und damit muss man irgendwie umgehen. Man kann ja nicht zuschauen, wie Boote von Termiten zerfressen werden oder holznagende Insekten, holzbohrende Insekten an unseren Holzskulpturen in den Kirchen rumbohren. Da müssen doch die Konservatoren und Restauratoren etwas dagegen machen. Und das ist ein Problem, was die Museen betrifft, aber tatsächlich auch Bereiche in der Kulturszene weit über die Museen hinaus.
Da wird also Stickstoff eingesetzt, um diese bedrohten Objekte aus organischen Materialien zu schützen?
Richtig, es geht darum, die Insekten in einem sogenannten anoxischen, also einem sauerstofffreien, in einer kontrollierten Atmosphäre aufzubewahren für eine bestimmte Zeit. Dafür brauchen sie 3 Grundbedingungen. Sie brauchen eine gewisse Zeit, ein paar Wochen. Sie brauchen eine gewisse Temperatur, denn wenn die Temperatur zu niedrig ist, dann fallen die Insekten in eine Art Schlafzustand und wachen dann einfach später wieder auf. Und sie brauchen eine gewisse Mindestkonzentration oder Maximalkonzentration an Sauerstoff. Und wenn die 3 Faktoren gut eingestellt sind, dann können sie tatsächlich in einer sehr sanften und für Kunst und Kulturgut wirklich sehr verträglichen Weise diese Objekte von Schädlingen befreien.
Also man könnte sagen, mit Stickstoff gegen Schädlinge, das ist das Prinzip und das wird jetzt von der EU verboten. Welche Idee steckt denn hinter diesem Verbot? Und ich vermute mal, dass die EU nicht diesen Einsatzaspekt bedacht hat.
Ich bin ein sehr leidenschaftlicher Freund der Europäischen Union auf allen Ebenen, aber die EU-Biozidverordnung 528 ist einfach aus dem Jahr 2012, ist einfach absurd. Und deswegen, kleine Korrektur, das ist nicht eine EU-Maßnahme jetzt, sondern das ist vor 7 Jahren passiert. Und natürlich muss man auch als Kultur, als aus dem Kulturbereich stammende Person sagen, ja, wir haben unsere Zeit auch verschlafen, wir hätten auch schon längst was machen können, denn ab 2012 wäre viel Zeit gewesen. Ab September 2017 oder seit September 2017 ist die Verwendung von Stickstoff zur Schädlingsbekämpfung tatsächlich zulassungspflichtig. Und erst jetzt langsam sammeln sich die Kräfte und wir eben alle hoffen, dass wir mit dieser gerade laufenden EU-Anhörung auf den Antrag Österreichs hin viele Stimmen aus Europa bekommen, die der EU sagen, alles toll, was ihr macht, aber die Biozidverordnung 528 und die Einstufung von Stickstoff tatsächlich als Biozid ist absurd.
Also ich habe Sie richtig verstanden, die Verordnung gibt es seit 2012, das Verbot ist seit 2017, aber jetzt diese öffentliche Anhörung, um Druck zu machen, zum Beispiel auch vom Internationalen Museumsrat ICOM oder auch vom Verband der Restauratoren, die haben sich jetzt ja zusammengetan irgendwie und versucht, jetzt bei dieser Anhörung irgendwie sich Gehör zu verschaffen.
Ja, es war wirklich höchste Eisenbahn und ich denke mal, das ist vielleicht wirklich die letzte Chance, die Stimme da zu erheben. Wir haben bereits im Anfang 2019 eine kleine Arbeitsgruppe gegründet zwischen ICOM International und ICOMOS, wo wir praktisch die beiden, also das International Committee of Museums, das Museumskomitee in Paris und das International Committee of Monuments and Sites, das auch in Paris sitzt, zusammenzuführen in den Interessen, die eben Denkmalpflege und auch Museumsszene betreffen, dass es eine zumindest Ausnahmeregelung gibt für die Stickstoffgenerierung vor Ort. Denn so ganz ist es nicht. Stickstoff ist nicht ganz verboten. Es ist immer noch zugelassen in abgefüllten Flaschen, ne, also in Gasflaschen. Aber das ist auch ein typisches Beispiel für diese EU-Regulierung. Sie folgt nämlich einfach nur partikularen Wirtschaftsinteressen und nicht den Bedürfnissen, die wir in der Denkmalpflege und in unseren Museen haben, nämlich unser Kulturgut bestmöglich zu schützen.
Sie müssen noch mal kurz erklären, Herr Simon, warum die EU das überhaupt beschlossen hat. Was ist denn das Gefährliche aus der Sicht der EU an diesem Stickstoff?
Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die kein Konservierungswissenschaftler Ihnen beantworten kann. Denn wie Sie selber sagten, wir haben 78% Stickstoff um uns herum. Die Tatsache, dass Stickstoff auf diese Biozidliste gekommen ist, ist für uns schwer zu verstehen. Sie könnten auch Wasser auf diese Liste tun, denn Sie können auch Schädlinge in Wasser ertränken. Das ist wirklich nicht nachzuvollziehen.
Dann müsste man doch aber denken, man hat es mit vernünftigen Leuten in Brüssel zu tun, dann müsste man doch sowas relativ schnell auch vom Tisch wieder kriegen.
Ja, es ist halt schon so weit fortgeschritten. Ja, ich bin jetzt auch wirklich absoluter Laie in rechtlichen Fragen, aber ich denke mal, wir haben halt unsere Chancen ab 2012 so langsam, aber sicher alle verpasst, sodass wir jetzt, man muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt ja einige Museen, klar dürfen wir Stickstoff in begrenzten Mengen in gebrauchsfertigen Behältern, wie ich gesagt habe, tatsächlich gebrauchen, aber in situ generierten Stickstoff nicht. Und das ist etwas, was wir brauchen, weil wir viele Anoxia-Einrichtungen an unseren Museen haben. Wir in Berlin zum Beispiel haben im Frühjahr 2019 unsere Anlage erst aufgebaut, erst bestellt, 2 Jahre nachdem die Zulassungspflicht in Kraft getreten ist.
Sie haben gesagt In-Situ-Erzeugung, also die Erzeugung vor Ort.
Richtig, richtig. Das sind große Kammern, das ist wesentlich wirtschaftlicher, als das bei einer Firma einzukaufen. Es gibt eine Firma, die das in Europa vermarktet, ich glaube in Irland auch eine Lizenz dafür hat, das sind diese gebrauchsfertigen Behältnisse. Aber das ist, wie gesagt, das sind Wirtschaftsinteressen, das sind nicht die Interessen der Museen und nicht die Interessen der Sammlungen. Und dazu kommt, es gibt noch eine weitere Firma, die eben thermische Verfahren anbietet. Das können Sie auch machen. Sie können also auch die Objekte gefrieren bzw. erhitzen und damit Schädlinge auch bekämpfen. Das ist tatsächlich eine Alternative. Allerdings keine valide, keine wirklich tragfähige Alternative für den Großteil unseres kulturellen Erbes, was natürlich sensibel ist, was natürlich in einer kontrollierten Atmosphäre bei Raumtemperatur behandelt werden soll und eben nicht erwärmt und nicht gefroren werden soll.
Werden denn die Probleme mit Schädlingen im Museen und ja im Denkmalschutz zunehmen vor dem Hintergrund geänderter Temperaturen, vor dem Hintergrund des Klimawandels?
Ich glaube, das kann man im Moment noch nicht so ganz abschätzen, aber wir haben ja in Berlin an der Stiftung Preußischer Kulturbesitz die privilegierte Situation, dass wir einen Entomologen angestellt haben, der sich um das sogenannte IPM bei uns kümmert, das Integrated Pest Management. der natürlich Jahr für Jahr auch verfolgt, haben wir mehr, haben wir weniger, haben wir neue Arten. Und ich glaube, das sind dann die Kollegen, die man fragen muss, ob man da was erwarten muss. Ich denke schon, dass der Klimawandel nicht ohne Folgen bleiben wird, auch für den Schädlingsbefall in unseren Sammlungen.
Sie sind kein Prophet, aber Sie sind Wissenschaftler, der auch nach vorne guckt. Wird es eine Ausnahmegenehmigung geben?
Wenn Sie mich als Wissenschaftler fragen, ich kann mir es überhaupt nicht anders vorstellen. Ich möchte den Kollegen in Österreich gratulieren. Österreich hat eben nach Artikel 55 diesen Antrag auf Ausnahmeregelung gestellt. Ich gehe davon aus, dass sich Deutschland anschließen wird. Ich hoffe nur jetzt eben, dass diese öffentliche Anhörung der EU genügend Momentum zusammengebracht hat, genügend Kollegen aus Europa, die ihre Stimme erhoben haben. Nicht nur die Verbände, sondern tatsächlich auch die Restauratoren und Wissenschaftler in Europa. Und dass dann die EU sagt, ja, wir geben dem Antrag Österreich statt. Und dann, schätze ich, werden sich zumindest Deutschland, aber doch auch einige andere Länder in Deutschland anschließen.
Die EU-Gesetzgebung hat Stickstoff als Biozid eingestuft. Die Anwendung von in situ erzeugtem Stickstoff ist nicht mehr zugelassen. Wir haben das gehört. Die Folgen für die Museen hat uns der Konservierungswissenschaftler Stefan Simon erklärt, Leiter des Rathgen-Forschungslabors an den Staatlichen Museen zu Berlin. Herr Simon, Dankeschön.
Herzlichen Dank und guten Abend.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die großen KZ-Gedenkstätten in Deutschland haben im Jahr 2019 erneut mehr Besucher gehabt. Das ergab eine Umfrage des evangelischen Pressedienstes bei den Gedenkstättenbetreibern. So meldete die Gedenkstätte im ehemaligen Konzentrationslager Dachau knapp 900.000 Besucher und das ehemalige Konzentrationslager Sachsenhausen bei Oranienburg 700.000. Die Tendenz sei sogar weiter steigend, die Belastungsgrenze für Personal und Infrastruktur bereits erreicht. In Berlin verzeichnete die Stiftung Topographie des Terrors, auf deren Gelände sich die ehemalige Gestapo-Zentrale befindet, mit 1,3 Millionen Besuchern erneut einen Rekord. Der Niederländer Jan van Munster ist mit dem Deutschen Lichtkunstpreis 2020 ausgezeichnet worden. Der 80-Jährige erhielt die Ehrung für sein Lebenswerk, teilte das Kunstmuseum in Celle mit. Jan van Munster sei seit mehr als 50 Jahren ein treibender Teil der Entwicklung von Lichtkunst, hieß es in der Laudatio. Er transportiere Gefühle in Form und Farbe. Van Munster erklärte, der Preis gelte genauso seiner Frau Bea Voiten. Die von der Robert-Simon-Kunst-Stiftung vergebene Auszeichnung für Lichtkunst wird seit 2014 alle 2 Jahre verliehen. Nach ihrem Diebstahl vor rund 40 Jahren sollen 5 hochkarätige Gemälde nun wieder zurück nach Gotha kommen. Vertreter der Stiftung Schloss Friedenstein wollen dazu morgen Näheres bekannt geben. Auch Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch soll dabei sein. Er war maßgeblich an den Rückgabeverhandlungen beteiligt. Die Bilder galten nach dem mysteriösen Diebstahl 1979 als verschollen. 2018 wurden sie über einen Anwalt der Stiftung Schloss Friedenstein zum Kauf angeboten. Im September 2019 kam es dann schließlich zur Übergabe der Werke. Am vergangenen Freitag wurden sie nach Abschluss von Untersuchungen zu ihrer Echtheit und ihrem Zustand in Berlin öffentlich vorgestellt. Das Weltkriegsdrama 1917 hat mit seiner Auszeichnung durch die Hollywood-Produzenten zum besten Film seine Favoritenrolle bei der bevorstehenden Oscar-Verleihung ausgebaut. Nachdem der Film des britischen Regisseurs Sam Mendes vor 2 Wochen als bestes Drama die Golden Globes gewonnen hat, zeichnete ihn nun auch der Produzentenverband PGA in der wichtigsten Kategorie aus. Ebenfalls mit einem PGA Award geehrt wurde Netflix-Programmchef Ted Sarandos für sein Lebenswerk Toy Story 4 als bester Animationsfilm. In den Fernsehkategorien bekamen die britische Serie Fleabag und die Miniserie Tschernobyl die Preise.
Soweit die Kulturnachrichten. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Ultraschall. Musikinteressierte Zeitgenossen werden bei diesem Begriff selbstverständlich nicht an medizinische Ultraschalluntersuchungen denken, sondern an das Festival für neue Musik, das Deutschlandfunk Kultur und der RBB veranstalten. Das Besondere daran, es gibt nicht nur Uraufführungen, sondern auch Wiederaufführungen. Und das ist für zeitgenössische Komponisten ja besonders wichtig, wenn es nämlich nach den ersten Aufführungen wieder immer wieder neu interpretiert wird, das Stück, und im Idealfall sogar auch ins Repertoire eingeht. Am Abend ist die diesjährige Ausgabe zu Ende gegangen und Friederike Kenneweg wird uns nun eine Bilanz ziehen. Sie ist zu mir ins Studio gekommen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wir wollen mit einer Komponistin beginnen, von der gleich mehrere Werke beim Festival zu hören waren. Sarah Nemtsov. Was ist das für eine Komponistin? Können Sie mit 2, 3 Sätzen sagen, was sie auszeichnet?
Ja, Sarah Nemtsov ist 1980 in Oldenburg geboren und die war erst eine Oboistin, bevor sie sich dann ganz fürs Komponieren entschied und macht solche ganz feinen, dem Klang verpflichtenden Kompositionen sehr oft. Aber dann hat sie sich auch sehr in Richtung politischere oder engagiertere Kompositionen hin bewegt.
Und darüber werden wir wahrscheinlich jetzt auch gleich sprechen. Wenn wir zum Beispiel über das erste Stück sprechen, das gleich im Eröffnungskonzert aufgeführt wurde, Dropped, Drowned, gespielt von einem Orchester mit Zuspielen. Welche Idee steckt denn hinter diesem Werk?
Sarah Nemtsov hat es selber erzählt, dass sie für ihre Mutter, die da bereits im Sterben lag, Farben angemischt hat. Die Mutter war eine Malerin und sie hat auf der Palette diese Farben für sie angemischt, damit sie noch ein weiteres Bild vollenden kann. Und während dieser Zeit hatte sie auch gerade an dieser Komposition gearbeitet. Und dieses Bild von der Palette hat sie dann auch für das Orchesterwerk benutzt. Und das merkt man dann auch sehr, weil diese Klangfarben, also dieser Reichtum der Klangfarben, der kommt da sehr gut zur Geltung in diesem Stück. Das sehr, eine feinsinnige Klangmalerei dann ist, die da auch entsteht.
Das ist ein Werk für Orchester und Zuspiel. Jetzt wollen wir noch über ein anderes Werk sprechen von Sarah Nemtsov, und zwar für einen Pianisten, Christoph Grund. Der Pianist hat es aufgeführt. Das heißt Mountain and Maiden, eine Musik, zu der dann auch ein Film gezeigt wird. Vielleicht sagen Sie zunächst mal, worum es in diesem Film geht.
Ja, das ist ein Dokumentarfilm, der in diesem Fall als eine Art Stummfilm gezeigt wird. Der ist von Schmuel Hoffmann und Anton von Heiseler. Das zeigt die Geschichte eines 10-jährigen indischen Mädchens, das mit seiner Familie eigentlich auf einem Müllberg und von diesem Müllberg in Indien lebt. Und das bedeutet, man sieht ganz opulente Bilder erstaunlicherweise von diesem Müllberg, die wirklich einerseits aussehen wie eine Endzeitlandschaft, andererseits aber, da steigt dann auch der Rauch auf und es brennt halt dieser Müll und die Leute gehen da einfach aber rauf und suchen da nach irgendwelchen verwertbaren Dingen, von denen sie leben können. Und diese Bilder sind eben sehr opulent und eigentlich auch gar schön.
Und dazu dann diese Musik, unter anderem vom Klavier, aber auch da wieder mit zuspielen. Wir hören einfach mal kurz in dieses Stück hinein, Mountain and Maiden. Dieser Ausschnitt, da hat man relativ wenig Klavier gehört, viel Klänge. Was ist das für eine Komposition? Wie passt Bild und Wort? Wie passen Bild und Wort zusammen?
Das ist jetzt nicht ganz 1:1, dass man also nicht immer direkt in dem Moment, also es ist schon so, dass wenn man Möwen sieht, dann hört man auch teilweise aus, also Sarah Nemtsov hat auch den Soundtrack mit benutzt, den die Filmemacher gemacht haben, und das dann benutzt mit einem MIDI-Keyboard, um damit auch, also Christoph Grund hat mit einem MIDI-Keyboard diese Klänge angesteuert, zwischendurch dann auch Klavier gespielt, und das mischt sich dann eben mit dieser Atmosphäre von diesem Film.
Ein Film, ein Stück mit einer politischen Aussage, stand überhaupt Politik ist so ein bisschen im Mittelpunkt. Auch war das ein Thema im Festival Ultraschall?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema. Also zum einen in diesem Stück, was dann wirklich so einen Abgrund unter den ganzen Festivalablauf eigentlich gerissen hat. Dazu kamen dann halt noch verschiedene andere Stücke, zum Beispiel heute Abend wie Toujurai beim Abschlusskonzert. Der hat das Stück Stand-Up aus dem Jahr 2016 gespielt, wo er eigentlich angeregt oder gar aufgeregt von der Wahl Donald Trumps dieses Stück komponiert hat. Und dann gab es noch von Elena Mendoza, sehr interessant, Fremdkörpervariationen aus dem Jahr 2015, wo die Flüchtlingskrise war. Und da hat sie eben ganz viele Gegenstände in einem präparierten Klavier untergebracht und die dann auf ganz unterschiedliche Art und Weise in ihre Komposition integriert.
Wir wollen noch, Frau Kenneweg, auf eine Komponistin zu sprechen kommen, die im Berliner Radialsystem aufgeführt wurde, Mirela Ivesevic, eine kroatische Komponistin. 1980 wurde sie in Split geboren. Was zeichnet sie aus? Welche Art von Musik macht sie? Was interessiert sie klanglich?
Das Besondere an ihr ist, dass besonders die Vielseitigkeit sie interessiert und dass eben das, also jedes dieser Stücke, die bei dem Porträtkonzert gespielt wurden, hat eigentlich eine eigene Welt aufgemacht, könnte man so sagen. Und politisch war es auch auf verschiedene Art und Weise, obwohl sie doch sehr dem Klanglichen verpflichtet ist. Das merkt man schon sehr, dass sie sehr diese Kompositionen da in den Vordergrund stellt. Also ein besonders tolles Stück, was sie dann dort gespielt hat, war Case Black, das den Partisanenkrieg in Kroatien thematisiert.
1943 oder im Zweiten Weltkrieg und eine Aktion der Achsenmächte gegen die Partisanen.
Ja, genau. Und das war so, dass ich das zu dem Zeitpunkt gar nicht wusste, dass es auf 1943 zurückgeht. Ich bin erstmal recht unbelastet in dieses Konzert gegangen und habe mich so überraschen lassen, was da kommt. Und dann war es halt doch sehr beeindruckend.
Und da hören wir jetzt ein paar Klänge, von denen wir eben schon ein paar Sekunden gehört haben. Soweit diese Klänge von dieser Musik, die wir gehört haben, Case Black. Insgesamt der Eindruck von dieser Komponistin, von ihrem Auftritt hier in Berlin?
Es war sehr radikal, was sie gemacht hat immer. Also ich hatte wirklich immer das Gefühl, die Entscheidungen, die sie da trifft, die trifft sie auch zu 100%. Und das ist auch in diesem Stück dann zu merken, wo dann ganz am Ende eben ein Song zitiert wird von Leonard Cohen, der dann auch wirklich plötzlich nach diesen sehr aggressiven Tönen in unglaublicher Schönheit eigentlich The Partisan von Leonard Cohen zitiert. Und es ist eben sowas, 100% in allem, was sie macht, so scheint es.
Also auch da einen ganz politischen Ansatz, den sie da erlebt haben. Über einige Konzerte bei diesem Ultraschall-Festival haben wir gesprochen. Das Abschlusskonzert haben wir vorhin hier im Deutschlandfunk Kultur ab 20 Uhr übertragen. Weitere Konzertübertragungen, Wiedergaben werden im Laufe der nächsten Tage und Wochen folgen. Friederike Kenneweg hat uns von ihren Festival-Eindrücken berichtet. Frau Kenneweg, Dankeschön.
Bitteschön.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Wir machen einen ganz großen Sprung nach Brasilien. In Brasilien hat die Regierung Bolsonaro im ersten Jahr ihrer Amtszeit damit begonnen, die fortschrittlichen gesellschaftlichen Werte in Kultur und Bildung zu demontieren und sie nach den fundamentalistischen Prinzipien evangelikaler Kirchen auszurichten. Sie hat der marxistischen Kultur, wie sie es nennt, den Kampf angesagt. Alle künstlerischen Ausdrucksformen und ihre Vertreter, die von der Norm abweichen, werden verfolgt und oft zensiert. Jetzt hat der oberste Kulturfunktionär mit einem Goebbels-Zitat für Wirbel gesorgt. Peter B. Schumann über den Kulturkampf in Brasilien.
A arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional. Ou então não será nada.
Die brasilianische Kunst des nächsten Jahrzehnts wird heroisch, sie wird national sein oder sie wird nicht sein.
So äußerte sich Kultursekretär Roberto Alvim, als er einen neuen staatlichen Kulturpreis ankündigte. Er bestreitet zwar, dass er den Satz kopiert habe, aber dann muss ihn wohl eine Goebbels-Rede tief beeindruckt haben, in der der Propagandaminister der Nazis 1933 vor Theaterleitern formulierte:
Die deutsche Kunst des nächsten Jahrzehnts wird heroisch, sie wird stählern romantisch sein oder sie wird nicht sein.
Es ist erstaunlich, wie schnell der Zusammenhang erkannt wurde und der Parlamentspräsident und die israelische Vereinigung sich empörten und der Protest in den sozialen Netzen kein Ende nehmen wollte. Präsident Bolsonaro sah sich gezwungen, seinen erst vor kurzem ernannten Spitzenfunktionär für Kultur zu entlassen.
»Ich bin gegen totalitäre Ideologien«,
twitterte er, der ihre Instrumentarien so gut beherrscht. Die Verfolgung Andersdenkender und Anderslebender, vor allem von Schwulen und Lesben. Er ist der Wortführer der tonangebenden extremen Rechten und hat ein Klima geschaffen, in dem selbst harmlose Comics zensiert werden, wie die Marvel-Publikation Rächer, der Kreuzzug der Kinder. Sie enthält eine Zeichnung mit zwei wohlbekleideten Heranwachsenden, die sich küssen.
Diese Bücher da müssen verschwinden, weil sie einen für Jugendliche nicht geeigneten sexuellen Inhalt haben. Sie müssen in schwarzes Plastik eingehüllt und vor ihrem Inhalt muss gewarnt werden. So schützt das Bürgermeisteramt von Rio die Minderjährigen der Stadt.
Marcelo Crivella ist nicht nur Bürgermeister, sondern auch Bischof der Universalkirche des Königreichs Gottes, der größten und umstrittensten evangelikalen Gemeinde. Doch solche Akte der Zensur treffen immer öfter auf Widerstand. Felipe Neto, einer der erfolgreichsten YouTuber Brasiliens, kaufte kurzerhand alle Bücher über Homosexualität, deren er habhaft werden konnte, und ließ insgesamt 14.000 Exemplare kostenlos an die Besucher der Buchmesse verteilen, wo der Comic den Bischof erzürnt hatte. Im Dezember erregte Netflix mit seiner jährlichen Weihnachtskomödie die fundamentalistischen Gemüter. In Die erste Versuchung Christi wird Jesus als Schwuler dargestellt und sein Verführer lässt sich als der Teufel, also eine transsexuelle Gestalt, begreifen.
Wir sind für die Meinungsfreiheit, aber doch nicht, wenn sie den Glauben von 86% der Brasilianer attackiert.
So Eduardo Bolsonaro, einer der Söhne des Präsidenten. Und der Abgeordnete Julio César, der Republikanerpartei, folgerte:
Dieser Angriff auf fundamentale christliche Werte ist ein Verbrechen, das nach dem Strafgesetz zu verurteilen ist.
Heiligabend wurde das Büro der kleinen brasilianischen Produktionsfirma Porta dos Fundos mit Molotow-Cocktails attackiert, die jedoch nur Sachschaden verursachten. Die Produzenten haben mit drastischer Komik und Satire immer wieder gerade an Weihnachten für kleine Skandale gesorgt. Doch das Ausmaß an Empörung war für sie neu und dürfte ein Beleg für die zunehmende Homophobie sein. Denn Gregorio Duvivier, der Christusdarsteller, erklärte:
Jesus als sexuellen Menschen darzustellen, war bisher das Harmloseste, das die Firma produziert hat.
Bisher hat der oberste Gerichtshof Akte der Zensur meist wieder aufgehoben, so auch das zeitweise Verbot der Ausstrahlung der TV-Satire. Noch gibt es also auch juristischen Widerstand gegen den von der Regierung entfesselten Kulturkampf. Um den Einfluss der von Bolsonaro gern als korrupt diffamierten Kulturschaffenden zu beseitigen, hat er als erstes das zuständige Ministerium abgeschafft und zu einem Kultursekretariat zurückgestuft. Die während der Militärdiktatur geschaffene Filmförderung wurde weitgehend lahmgelegt und soll in diesem Jahr mit halbierten Mitteln bevorzugt Produktionen mit nationaler und evangelikaler Thematik unterstützen, so Bolsonaro. Brasilien wird zurzeit durch eine demokratisch gewählte Regierung einer ideologischen Kehrtwende unterzogen, wie sie noch nicht einmal die Militärs in den 1960er Jahren durchgeführt haben. Deshalb zieht der Schriftsteller Luiz Rufato ein deprimierendes Fazit.
Nie gab es in Brasilien mehr Zensur als heute. Wir leben wirklich in finsteren Zeiten.
Peter B. Schumann über den Kulturkampf in Brasilien. Federico Fellini. Er war einer der ganz großen italienischen Regisseure. Mit Filmen wie La Strada und 8,5, La Dolce Vita und Amarcord hat er Filmgeschichte geschrieben. Mit seinen prallen, drallen, tragisch und komischen Filmen, farbenfreudig, sinnenfreudig. Vor 100 Jahren, am 20. Januar 1920, wurde Fellini geboren. Über den Italiener, seine Filmkunst, möchte ich nun mit Ulrich Gregor sprechen. Der Filmhistoriker hat viele Jahre lang mit Moritz de Hadeln die Berliner Filmfestspiele geleitet. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie er zum ersten Mal mit Fellini in Berührung gekommen ist.
Meine früheste Erinnerung ist, dass ich war Student in Paris. Ich bin da hingegangen, um viele Filme zu sehen. Und ich traf einen französischen Filmproduzenten. Das war 1954. Da hat er gesagt, er hätte soeben einen Film gesehen. Dieser Film ist so unglaublich stark und gut, dass er alle anderen Werke der Kinematografie verblassen lässt. Und dieser Film, das war La Strada. Mhm. Der sozusagen triumphal über allem anderen steht. Und ich habe diesen Film natürlich mehrfach gesehen und er ist heute sehr präsent in meinem Gedächtnis. Und es ist ein strahlender Film, auch wegen Giulietta Masina, die Hauptdarstellerin, und der einheitlichen Struktur dieses Films, den ausdrucksstarken Bildern. Und diesen Film kann man einfach nicht vergessen. Es ist ein großartiger Film. Aber natürlich, es war eher am Anfang von Fellinis Karriere und es folgten verschiedene Meisterwerke, Filme mit großem Aufsehen, großem Echo. Wenn man herausgreifen kann, dann kann man sagen, dass La Dolce Vita hat sehr viel Aufmerksamkeit erweckt im Jahr 1960. Mhm. 8,5, der Film war 1963 und das ist vielleicht sein größter Film. Man kann noch verschiedene Filme herausgreifen, die wunderbar sind, die im Gedächtnis sich verankern. Amarcord zum Beispiel. Ja, 8,5 ist deswegen meines Erachtens vielleicht überhaupt der größte Film von Fellini, weil er über sich selbst spricht. Er sagt ja, er spricht immer über sich selbst in allen seinen Filmen. Selbst wenn er einen Film über einen Fisch machen würde, dann wäre es immer noch ein autobiografischer Film. Hier wird die Geschichte erzählt von einem Regisseur, der ziellos ist. Der möchte einen Film machen, er weiß aber nicht, wovon der Film eigentlich handeln soll. Und er baut dann eine große Abschussranke für eine Rakete. Und dann zieht er sich aufs Landleben zurück, führt Gespräche mit Kirchenmenschen und am Schluss eine Pressekonferenz. Und dann tanzen alle in einen Zirkusreigen. Alle Leute von der Pressekonferenz tanzen einen Zirkusreigen. Das ist ein genialer Film mit sehr vielen Einfällen und die gewisse Ziellosigkeit, das ist, glaube ich, auch eine ironische Selbstkritik von Fellini, der in seinen Filmen auch immer in verschiedene Richtungen geht und selten kohärente Geschichten erzählt, sondern kleine Episoden aneinanderreiht. Das sind oft Episoden aus der Erinnerung oder aus der Fantasie. Und seine Filme haben ja auch immer eine surreale Dimension, eine Dimension der reinen barocken Erfindung.
Hat denn diese Ziellosigkeit auch was mit der Improvisation zu tun? Ich glaube, am Anfang, wenn Fellini gedreht hat, waren die Drehbücher ja gar nicht fertig. Er hat sie immer weitergeschrieben. Also Improvisation, der Augenblick, die Spontanität, das waren doch auch ganz wichtige Merkmale wahrscheinlich für ihn.
Ja, sicherlich. Aber ich glaube, er war auch ein großer Schriftsteller. Letztendlich hat er angefangen als Journalist, Karikaturist übrigens, auch ein guter Zeichner. Und er hat sehr viele Drehbücher geschrieben in seiner Anfangszeit. Er hat ja auch mit großen Regisseuren zusammengearbeitet, mit Roberto Rossellini zum Beispiel, große Werke des Neorealismus. Aber wenn man seine Karriere verfolgt, dann gibt es viel hin und her. Es gibt auch immer Auseinandersetzungen mit Produzenten. Und ein Drehbuch, das ganz fertig ist, das gab es vielleicht nie, sondern bis zum letzten Moment wurden die Drehbücher immer noch umgeschrieben, abgeändert und fortgesetzt. Manche Filme sind durchgefallen, manche Filme wurden abgelehnt und besonders bei der italienischen Kritik gab es immer einen Streit zwischen den Konservativen und den Linksgerichteten. Und die Linksgerichteten haben ihn dann häufiger doch verteidigt, obwohl Fellini eigentlich niemals politische Filme gemacht hat, sondern immer ganz persönliche, poetische Erfindungen. Aber sie haben ihn im Streit um La Dolce Vita war ja ein Dorn im Auge der Politik und der katholischen Kirche. Und die linke Kritik hat ihn verteidigt hier.
Und dafür hat er dann auch in Cannes eine goldene Palme bekommen.
Er hat eine goldene Palme bekommen. Ich glaube, er hat mehrere goldene Palmen bekommen.
Oscars.
Und die Liste seiner Preise ist endlos, aber verdient.
Fellini hat auch Angebote bekommen, in Amerika zu drehen. Das hat er aber immer abgelehnt. Warum war ihm denn Italien, seine Heimat, so wichtig?
Also die autobiografische Dimension, die seine Filme haben, ist zentral wichtig und er ist ein Italiener und seine Filme zehren von seinen Eindrücken, nicht allein von seiner Fantasie, aber von seinen Eindrücken, von den Erlebnissen, von der Umwelt, der Atmosphäre, dem Ambiente. Und ich glaube, die Substanz seiner Filme ist so eng verbunden mit seiner italienischen Heimat, dass man sich schwer vorstellen kann, dass er ganz woanders hingeht. Und seine Filme sind also im Italienischen verwurzelt und sein Film über Rom ist eines der schönsten Porträts der Stadt Rom, die es gibt. Der Zirkus spielt eine Rolle. In gewisser Weise haben seine Filme so ein Element des Zirzensischen, des Karnevalesken auch. Hat man sogar eine philosophische Interpretation eingeführt, dass Karneval eine Strömung in der modernen Literatur sei, die sich auch bei Fellini widerspiegelt in seinen Filmen. Aber aus dem italienischen Ambiente kann man sie und soll man sie gar nicht herausreißen.
Ein barocker, neobarocker Filmemacher vielleicht, kann man sagen, er war ein Solitär?
Das kann man wohl sagen. Es gibt keine einzige Figur, die man mit ihm vergleichen könnte oder neben ihn stellen könnte. Er war ein eigenwilliger, ein Esoteriker manchmal, so mochte es erscheinen. Aber er war auch ein Gesellschaftskritiker. Er hat ja das Bild der noblen Gesellschaft von Italien und von Rom immer wieder also gnadenlos karikiert und durchleuchtet. Und im Übrigen ist ja der Ausdruck Paparazzi für die Sensationsfotografen, das kommt aus dem Film La Dolce Vita, denn dort gibt es einen Fotografen mit dem Namen Paparazzo. Und nach ihm sind alle anderen Paparazzi geworden.
1993 ist Fellini gestorben. Wie aktuell ist er denn noch heute? Kann man diese Frage beantworten oder kann man einfach nur sagen, das sind einfach Klassiker und wer La Strada nicht gesehen hat, der muss es dringend tun?
Eine Aktualität im politisch-sozialen Sinne ist vielleicht nicht so ohne weiter zu greifen, aber die Filme bieten eine solche Überfülle an poetischen Erfindungen, dass jeden Fellini-Film zu sehen, es ist eine unglaubliche Bereicherung. Die schauspielerischen Leistungen sind auch so hervorragend. Marcello Mastroianni, sein Lieblingsdarsteller, spielt ja in vielen Filmen, auch 8,5 spielt er die Hauptrolle. Das ist alles so großartig, dass jeder Film von Fellini ist eine Illumination für den Zuschauer, so kann man sagen.
Vor 100 Jahren wurde Federico Fellini geboren. Der Filmhistoriker Ulrich Gregor hat an ihn und an seine Filmkunst erinnert. Herr Gregor, Dankeschön.
Ja, gerne geschehen.
Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Arno Orzesek.
Wenn Sie gute Feuilletons schätzen, sollten Sie an diesem Montag nicht nur mit Klimpergeld am Kiosk aufkreuzen. Es lohnt sich nämlich, viele Zeitungen zu kaufen. Zum Beispiel die Tageszeitung Die Welt, in der es unter der Überschrift »Keine Besprechung«, eine Befehlsausgabe heißt, seit langem sucht man Hitlers Befehl für den Holocaust. Dabei haben wir ihn doch. Man muss nur das Protokoll der Wannsee-Konferenz vom 20. Januar 1940 richtig lesen. Wie das geht, erklärt der Dichter Jeremy Adler, ehemals Professor für deutsche Sprache am Londoner King's College. Sehr lesenswert. Um vom Schrecklichsten zum Alltäglichsten in der braunen Epoche zu kommen, lauter trunkene Volksgenossen betitelt die Tageszeitung ein Interview mit der Historikerin Dorothea Schmidt, die hervorhebt, die Nazi-Ideologie habe zwar propagiert, der arische Volkskörper dürfe nicht durch Alkohol geschwächt werden, gesoffen wurde trotzdem. Und Adolf Hitler hat sich offenbar sogar noch tief im Zweiten Weltkrieg persönlich für die Bereitstellung der nötigen Biermengen eingesetzt. Trunkenheitsexzesse, so Schmidt, sind zumindest von den Nürnberger Parteitagen dokumentiert, denn sobald die großen Ansprachen und Aufmärsche am Zeppelinfeld vorbei waren, fielen die Teilnehmer in die lokalen Bierwirtschaften ein. Mag sein, dass ihnen das mit der Sauferei nichts Neues ist, denn ob in Littells Roman »Die Wohlgesinnten« oder in Tarantinos Film »Inglourious Basterds« saufende Nazis, wohin man blickt. Aber vermutlich haben Sie noch nichts von der gruseligen Normkritik gehört, die laut Süddeutscher Zeitung in Schweden um sich greift. Thomas Steinfeld erklärt die Absicht der Normkritik, alle gesellschaftlichen Normen zu hinterfragen, zu einer hochmütigen Attitüde. Die Normkritik hat die Macht und setzt die Norm, die nun wiederum nicht kritisiert werden soll. Eine solche Normkritik kann also letztlich nur eine Aufforderung zur Jagd sein. Fort mit allem, fordert sie, was eine Norm im verpönten Sinn verkörpert und das heißt etwas anderes als unsere Norm. Unter dem Vorwand der Humanität wird also das Gegenteil des Beanspruchten durchgesetzt. Nicht nur das Aussortieren des Abweichenden, sondern auch die Banalisierung des Komplexen. Die schwedische Normkritik, verrissen von dem SZ-Autor Thomas Steinfeld. Die Neue Zürcher Zeitung schießt sich derweil unter dem sarkastischen Titel »Sei wach, richte über andere, fühle dich gut« auf die neumodische Wokeness ein, worunter laut SZ eine gesteigerte Form der Political Correctness zu verstehen ist. Ihre Verfechter, so Simon M. Ingold, erklären sich als woke, eine von awake abgeleitete Wortkreation, die eine höhere Form von Bewusstsein in Bezug auf den prekären Zustand der Welt unterstellt. Woke ist, wer Autos und Flugzeuge als Fortbewegungsmittel ablehnt, wer sich der Fortpflanzung verweigert und Amazon boykottiert. Nicht woke ist, wer dem antiquierten Schönheitsideal 90-60-90 nachhängt und Ausstellungen von Balthus besucht. Greta Thunberg und Lukas Barefoot sind woke, Prince Andrew und Peter Handke sind es nicht. Tja, ob sie wohl woke sind? Wir selbst dürften als Auto- und Motorradfahrer keine Chance auf das Premium-Prädikat haben, aber sei es drum. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zeigt sich Simon Strauß hingerissen von Johann Simons Bochumer Inszenierung des Tschechow-Dramas Ivanov. Wenn man nur einen Abend hätte in diesem Jahr, nach Bochum, nach Bochum. Falls Sie dem Hinweis folgen, verpassen Sie allerdings die Ivanov-Inszenierung von Karin Bayer am Hamburger Schauspielhaus und selbige findet die FAZ-Autorin Irene Batzinger auch ganz gut. Übrigens, während die FAZ den Schubert-Liederabend des Countertenors Philipp Jarowski in Berlin nicht so toll fand, schreibt Eleonore Bühning im Berliner Tagesspiegel die großartigste und wortmächtigste Eloge des Tages. Ein Lesevergnügen erster Klasse. Wie gesagt, nehmen Sie nicht nur Klimpergeld mit zum Kiosk.
Arno Orzesek mit seinem Blick in die Feuilletons. Soweit unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.